Der Staat lässt seine Bürger im Stich. Und wie sehr, das kann man daran messen, wie er seine Treuesten behandelt. Besonders in der Bundeswehr ist die Gefahr für Leib und Leben groß und darum auch gerade der Dienst für den Staat hoch anzurechnen. Doch die Frage ist, wie wird mit Bundeswehrangehörigen und ehemaligen Bundeswehrangehörigen umgegangen und was kann man daraus vielleicht auch für Schlussfolgerungen ziehen, wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht. Zu diesem Thema haben wir heute Marcel Klaus eingeladen. Hallo. Herzlich willkommen zum Luisa Talk. Mein Name ist Hagen Grell und wir sprechen heute, du bist ja Oberst warst Oberst bei der Bundeswehr.
Stabsoffizier.
Ganz genau. 8 Jahre im Dienst.
Ja.
Und hast sehr deutlich gespürt, wie sehr tatsächlich dieses gegenseitige Verhältnis existiert, vielleicht auch nicht existiert. Ne? Man möchte sagen, dass normalerweise eine Pflicht besteht, sowohl vom Bediensteten oder vom Untergebenen, auch vom Dienstherrn. Es sollte gegenseitig sein. Ne? Das heißt, der Soldat dient und bekommt dafür auch die Treue und die Loyalität seines Dienstherrn. Vielleicht kannst du mal erzählen, bevor wir zu deiner persönlichen Geschichte kommen, du bist ja, sagen wir, hast eine sehr dramatische Geschichte und wurdest schlecht behandelt, danach auch erlebt. Aber vielleicht, dass wir zuerst einmal anfangen, wie du überhaupt zur Bundeswehr gekommen bist. Das heißt, was waren die Ideale, wie hast du das Bild von der Bundeswehr, welches Bild von der Bundeswehr hattest du und wie bist du dann in diese Laufbahn hineingekommen?
Also wie gesagt, man schickt sogenannte Stabsoffiziere dann in den höheren Klassenstufen, in der 9. und 10. Klasse, dann gezielt, kurz vor Schulabgang, in die Schulen, um für die Truppe zu werben. Natürlich, diese sogenannten Offiziere haben mit der Realität so gut wie gar nichts zu tun. Und die schreiben dir ein wunderbares Bild von der Bundeswehr vor. Sie können bekommen den LKW-Führerschein, sie können bekommen den Motorbootführerschein, sie kommen in das Ausland. Sie sehen wunderschöne Plätze wie die Karibik, die Südsee. Sie kommen nach Mittelamerika. Sie bekommen ein wunderbares Gehalt dafür. Sie bekommen Anerkennung. Sie werden ausgezeichnet für ihre treuen Dienste. Und auch nach der Dienstzeit ist der Herr, der oberste Dienstherr, für Sie da und wird Sie dabei unterstützen, wieder in das zivile Leben zurückzufinden. Und du glaubst es natürlich als junger Mann, was dir dort erzählt wird. Und du sagst, hey, Moment, es hört sich ja ganz gut an. Verdienst gut, bekommst eine ordentliche Ausbildung, kommst in der Welt rum, du siehst etwas, hört sich gut an. War ja nach einem seriösen Geschäftsgebaren. Tja. Und so ist es dann gekommen, dass ich mich dann während meiner Lehrausbildung in München im Nachwuchsgewinnungszentrum Süd, so hieß es damals, beworben habe. Habe den Bewerbungstest, den Einstellungstest auch mit Bravour bestanden. Und wurde dann auf die Planstelle eines Fallschirmsprungausbilders in Altenstadt an der Luftlandeschule versetzt.
Das ist die Offizierslaufbahn, ne?
Unteroffizierslaufbahn, ja, Unteroffizierslaufbahn, ganz genau. So, und meine Planstelle sah dann vor, in Zukunft angehende Fallschirmjäger in der Fallschirmsprungausbildung auszubilden. In einem 4- bis 6-wöchigen Lehrgang, der für die angehenden Fallschirmjägeroffiziere, Unteroffiziere dann halt Pflichtprogramm gewesen ist. Na? So. Und so ist es dann 2001 dazu gekommen. Ich wurde eingezogen, ganz normal meinen Grundwehrdienst gemacht in 2 Brücken, Fallschirmjägerbataillon. Und dann wurde ich nach Altenstadt versetzt und habe in den kommenden Jahren 2002 bis 2005 ganz normal meine Laufbahnlehrgänge durchschritten. Und alles, was zur Fallschirmspringerei dazu gehört. Und
vielleicht kann man ein paar Sachen mal dazu, kannst du mal ein paar Sachen dazu sagen, dass die Leute sich das ein bisschen vorstellen können.
Ja.
Mal so, was macht man da, was passiert da?
Speziell jetzt auf die Ausbildung bezogen.
Genau, bloß, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich bedeutet. Weil viele Leute, also es gibt ja jetzt mittlerweile so einen Abstand von dem, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich Bundeswehr, was macht man da, ballern die da nur rum oder spielen die da die ganze Zeit nur Computerspiele oder so. Es gibt da so eine Verbindung oder so eine Unterbrechung, sodass viele Leute gar nicht mehr so richtig wissen, was da eigentlich passiert.
Deswegen der Großteil, wie du schon sagst, der Großteil weiß überhaupt gar nicht. Man hat diverse Vorurteile und die bestehen bis heute in der Bevölkerung. Das heißt, ihr bekommt genügend Geld, ihr macht den ganzen Tag nur La Paloma und ihr lebt über eure Verhältnisse. Und da muss ich ganz einfach sagen, das stimmt absolut nicht. Was wir machen bzw. gemacht haben, ist nicht irgendwie Räuber und Gendarme zu spielen, sondern wir haben nach bestem Wissen und Gewissen unseren alltäglichen Job erfüllt. Und da hieß speziell bei mir Ausbilden von angehenden Fallschirmjägern in der Fallschirmsprungausbildung. Ja. Meine Ausbildung beinhaltete, den Leuten beizubringen, was habe ich zu tun, wenn ich aus dem Flugzeug rausspringe, was habe ich zu tun, wenn sich mal der Schirm nicht öffnen sollte, was habe ich zu tun, werde ich bei Nacht abgesetzt, wie habe ich zu reagieren, zu agieren, ja. Was habe ich zu tun, wenn ich mein Gepäck vorne mit meiner Waffe dran habe, was passiert, wenn ich mal den Fallschirm nicht steuern kann und ich lande zum Beispiel in einem Waldgebiet. Wie befreie ich mich von einem Baum, wenn ich mit dem Fallschirm dort drinnen hänge? Und so weiter und so fort.
Und das sind ja alles wahrscheinlich praktische und theoretische Übungen.
Praktische,
und
so theoretische.
Physisch anspruchsvoll.
Ganz genau. Ein sehr hohes Maß an körperlicher Fitness ist da gefragt. Na? Über Kraftausdauer natürlich. Und kein Tellerranddenken ist gefragt. Es kommt immer darauf an, ich bin nur so stark, wie mein schwächster Kamerad das auch ist. Weil wir agieren immer zusammen in einem Team. Und das steht bei der Fallschirmjägertruppe an oberster Stelle. Das ist das Leitziel. Ja. Und sogenannte Rambos oder Ich-Menschen sind da eher weniger gefragt. Die haben da nichts zu suchen.
Ja. Weil sie auch das Team gefährden dann.
So ist es. So ist es. Ich-Menschen haben da nichts zu suchen. Ja. Und nur so kann man seinen zukünftigen Auftrag auch in die Realität führen. Ne?
So und hast du dieses einige Jahre gemacht, ne? Und hast da, sag mal, deinen Dienst geleistet. Was ist dann passiert? Und wie hat sich das entwickelt?
Also ich bin dann ganz normal, ich wurde dann herangeführt an die Ausbildung und du lernst in den Jahren ja dazu. Du kommst in die Bereiche rein, die ich dann schon gesagt habe, du lernst Menschen unterschiedlicher Religionen kennen, unterschiedlicher Ethnien. Du merkst, hey, Moment mal, es gibt noch andere Menschen auf diesem Planeten. Es ist für dich eine Bereicherung, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen, dich über das Wissen auszutauschen derer. Es macht Spaß. Und so bekommst du dann in den 6 bis 7 Jahren aktiver Ausbildungszeit ein unheimliches Repertoire an einen menschlichen Erfahrungsschatz. Und du kannst anhand von diversen Aktionen oder Agieren von Menschen schon im Voraus sehen, wie werden die ihre Zukunft gestalten, was passiert, weil du ja diesen Erfahrungsschatz hast. Na? Es war einfach für mich bis dahin, bis es zu diesem Zwischenfall kam, es war eine schöne Zeit. Na? In der Zwischenzeit aber dann, wie ich dann in dem folgenden Interview schon gesagt habe, gab es diverse politische Bildungen.
Was Gesprächs- meinst du damit speziell?
Gesprächsstoff, dann 11. September 2001 und die NATO. Und da wollte man uns natürlich auch verkaufen, dass das die bösen Taliban gewesen sind. Ja, und Top-Terroristen, die man so vorher nie gekannt oder gesehen hat, es tatsächlich schaffen, in Amerika an dem Zoll vorbeizukommen, eine Unterrichtsstunde in Fliegen zu nehmen und diese auch noch mit Bravour absolvieren. Davon hat keine CIA, keine MI6, kein BND gewusst. Und dann es schaffen, in Flugzeuge zu steigen und in die Twin Towers reinzuschießen und dann noch ins Pentagon. Ich glaube vieles, aber da hat mein Glaube aufgehört. Ich habe das hinterfragt. Und wenn ich hinterfrage einen Herrn Dozenten dort vorn und meine Quellen benenne und diese auch mit Fakten auflege, wird die Haltung auf einmal aggressiv. Verbal aggressiv, wo ich mich frage, hey, Moment mal, ich konfrontiere den Herrn dort vorne nur mit Fakten, sachlich und ruhig. Und es steht mir doch zu, als freier Demokrat in diesem demokratischen Lande Fragen stellen zu dürfen. Oder gibt es nur eine Marschrichtung? Das ist die vorgegebene Antwort, die vorgegebene Demokratie. Daran habe ich mich zu halten. Und wehe, du weichst davon ab. Und das habe ich dann mir gewagt zu stellen. Ich habe zum Glück keine Konsequenzen erfahren dürfen durch meinen Disziplinarvorgesetzten, der stand hinter mir. Und wenn dem so gewesen wäre, hätte ich gesagt, Moment, wir sind in einer Demokratie, ich darf hinterfragen. Oder wird das mir als Soldat, als Bürger in Uniform verboten?
Okay, das heißt, da hast du auch schon in der Zeit, quasi auch durch dieses Ereignis, hast du so ein Stück weit auch, bist du gegen die offizielle Linie gefahren.
Ne? Ganz genau.
Und dann kam es ja aber auch irgendwann zu dem Zwischenfall, weswegen du uns da auch angeschrieben hast, was dein Leben auch nachhaltig verändert hat. Ja. Ne, vielleicht gehen wir mal in diese Richtung. Was genau ist da passiert?
Also ich war 2008 im Februar, März auf einem französischen Kommandolehrgang. Der ist speziell für Unteroffiziere, Offiziere gedacht, um in gewissen Gefahrensituationen, zum Beispiel in Geiselbefreiung, oder wenn ich jetzt in der feindlichen Linien abgesetzt werde, zu agieren. Das sind Spezialausbildungen. So, und darauf kommt es halt an, bei diesen Lehrgängen, wie gesagt, wieder ein hohes körperliches Maß an Fitness aufzuweisen, und du musst geistig fit sein. So, und nun wurde mir dieser Lehrgang ganz anders verkauft. Du lernst zu sprengen, du lernst dich abzuseilen, du lernst Geisel zu befreien, und das professionell. Du bekommst Schießausbildung an unterschiedlichen Handfeuerwaffen etc. pp. Und nun gehst du mit einer Kommandierung, mit einem NATO-Marschbefehl, dort runter in die Pyrenäen, und du wünschst dir das, was man dir tatsächlich erzählt hat, dass du das auch bekommst.
Also du dachtest quasi, oder es wurde dir auch so verkauft, du wirst dort zu einer, dann bekommst du Spezialeinheiten, Fähigkeiten, wirst dort ausgebildet in bestimmten Sachen, und es ist einfach, die Voraussetzungen sind einfach nur körperliche Fitness, geistige Fitness, und dafür bekommst du eben auch die Aufwertung deiner Fähigkeiten.
Ganz genau. Wie ein Update, sage ich mal. So, das Abzeichen, was man dafür bekommt, ist ein Adler mit einem Schwert in den Krallen. So, das sagt für dich, wenn ich mal die Psychologie der Menschheit darauf beziehe, hey, Moment, das klingt nach Professionalität, das sieht nach Professionalität aus. So, ich habe mich zwischendurch gefragt, hey, Moment mal, das Abzeichen könnte auch eine Clownsmaske haben. Das würde es wohl eher treffen, als den Adler mit dem Schwert.
Aber weil, nachdem du schon wusstest, was dann passiert ist, ne? Vielleicht müssen wir die Geschichte erst nochmal aufrollen. Also du bist dann quasi dorthin gefahren, und was hast du dann dort erlebt?
Ich habe den Eingangstest bestanden, das war Voraussetzung. Wenn du den nicht bestehst, kannst du sofort wieder kehrt machen und nach Hause fahren. So, zu der Zeit hattest du mit äußeren Gegebenheiten zu tun, was speziell die Witterung anbelangt. In der Nacht minus 10, minus 12 Grad Celsius, am Tag Temperaturen knapp über 0 und Regen. So, und du bist permanent 24 Stunden im Einsatz und du bist draußen. Es gibt keinen drin, es gibt keine Wärme. So, was dir zu schaffen macht, ist Schlafentzug. Also in der ersten Woche, ich habe es mal hochgerechnet, 10 Stunden Schlaf gehabt.
In der gesamten Woche.
Und wenn du zur Ruhe kommst in deinem sogenannten Versteck, du bist durchgeschwitzt, du hast Hunger, du kommst vielleicht aktiv 10 bis 20 Minuten zum Schlaf, dann wachst du auf und zitterst vor Kälte. Ja. Nun, du hast Nässebrand an deinen Füßen, das heißt, die Füße fangen an aufzuquellen. Und dann irgendwann, ich hatte das gehabt bei mir, gegen Ende der ersten Woche, haben sich dann meine Füße, meine Sohlen in Blutblasen verwandelt. Und dann ist die Haut auch mal abgegangen, und dann war das rohe Fleisch zu sehen. Mhm. Und es hat geblutet alles. Aber dadurch, dass du auf das Niveau eines Tieres heruntergebracht wurdest, hast du den Schmerz ausblenden können, weil es hat für dich im Fokus gestanden, Nahrungsaufnahme und Schlaf, nichts anderes.
War das bei den anderen Soldaten auch so?
Ja.
Also es war quasi, ihr wurdet dort, sagen wir mal, gedrillt, ihr wurdet dort gezwungen quasi, oder wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da immer weiter Übungen gemacht und ohne Schlaf und
es gab, wenig Essen? Es gab am Tag die sogenannte Ausbildung, wo dir vermittelt wurde, das Abseilen, das Sprengen. Dann gab es zu richtig guten Zeiten, nämlich nachts, Theorieunterricht. Nun stellt man sich vor, hey, es ist ein internationaler Lehrgang, du bekommst Lehrgangsunterlagen vielleicht mal in Deutsch oder in Englisch, du bekommst sie in Französisch. Somit verstehst du absolut nicht, was er dort von dir möchte und auch will. Und natürlich ist die Auffassungsgabe, wenn ich einen Lehrgangsteilnehmer unterrichte, von 24 Uhr bis 3 Uhr nachts nach einer 12-stündigen Übung enorm hoch. Ja? Wo ich mich dann gefragt habe, im Moment, alle 28 Mann liegen auf dem Tisch und schlafen, wo ist hier das Ausbildungsziel? Also weiß ich doch, was hier eigentlich gespielt wird. Ja? Und so kam es natürlich vor, dass ein Theorieunterricht über das Sprengen und Abseilen von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens durchgepeitscht wurde. Alle Lehrgangsteilnehmer haben auf dem Tisch geschlafen. Das hat keinen interessiert. So, wie gesagt, am Tag hat die sogenannte Ausbildung theoretisch und praktisch stattgefunden. Und was man theoretisch und praktisch am Tag erlernt hatte, sollte man in der Nacht in diversen Übungen umsetzen. Nun hatte ich mich gefragt, ich habe das maschinische, das französische Maschinengewehr bekommen. Es war von Anfang an defekt, es hat nicht funktioniert. Ich habe das den Ausbilder auch so mitgeteilt. Es hat mich interessiert, du nimmst es trotzdem. Nun habe ich mich gefragt, wenn ich schon mit defekten Waffen in eine Übung reingehe, wie soll ich denn meinen Auftrag erfüllen können? Da habe ich doch gemerkt, hey Moment, hier läuft was verkehrt. Was soll das? Wo liegt hier das Ziel? Liegt das Ziel darin, die angehenden Offiziersanwärter, Offiziere der französischen Armee oder sei es die angehenden Offiziersschüler, Unteroffiziersschüler der Bundeswehr auszubilden, zu lehren? Oder liegt hier das Ziel ganz woanders, die Menschen kaputt zu machen?
Das heißt, deine These ist auch, dass dieser Lehrgang gezielt dafür da war, Menschen zu schwächen oder aus ihrem Beruf rauszubringen? Oder?
Es wurde selektiert in der ersten Woche. Nach dem Sprichwort, nur die Harten kommen in den Garten. Mhm. So. Für mich als Ausbilder gibt es eine Philosophie, die da heißt, ich sollte klar trennen zwischen der Realität, der Übung oder dem Auslandseinsatz und einem Lehrgang. Ich, das sagt das Wort schon, lehre meinem Lehrling etwas, was er für die Zukunft mitnehmen soll. Wenn ich aber, so wie ich es dort erlebt habe, absolut nicht mehr gewillt bin zu trennen, sondern nach dem Motto agiere, friss oder stirb, dann hat es mit Lehrgang nichts mehr zu tun. Mhm. Meine Priorität liegt darin, meine Gruppe durchzubekommen. Und es zeichnet mich als Ausbilder aus, dass wenn ein Lehrgang mit 28 Mann begonnen wird, auch 28 Lehrgangsthema diesen Lehrgang bestehen. Weil nur so schaffe ich das, der Truppe Ansehen zu verschaffen und sage, hey Moment, meine Ausbildung ist gut. Die funktioniert. Mhm. Aber wenn ich so agiere und die Menschen nicht als Menschen mehr behandle, sondern noch als Menschenmaterial und wenn die ausfallen, dann Pech gehabt, kommt das nächste Material. Das geht nicht.
Nun hat dieser Lehrgang und generell in der Folge, sie haben ein Stück weit bei dir auch Schäden hinterlassen.
Ja.
Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was da passiert ist.
Also der erste, sind insgesamt vier Schäden. Der erste Punkt, posttraumatische Belastungsstörung. Der zweite Punkt, mein Arm, der Nerv ist kaputt, weil an dem besagten Montagmorgen, Dienstag war das, fand eine Gewässerausbildung statt. Man musste dort, zuvor hatte natürlich eine Nachtübung stattgefunden. Aus dieser Nachtübung kam ich heraus, seit 3 Stunden hatte mein Körper kein Wasser mehr bekommen. Ich war kurz vorm Dehydrieren. Mhm. So, du hast deine Waffe gehabt, du hast dein Gepäck gehabt. Die erste Station war von der Felsklippe ins Mittelmeer springen aus 5 Meter Höhe. So, nun hat zu dieser Jahreszeit das Mittelmeer eine wunderbare Temperatur von maximal 9 Grad Celsius. Neoprenanzug gab es nicht. Du springst dort rein und dann bekommst du erstmal mit, hey, du bist Mensch, du lebst. Und auf einmal merkst du aber, du versuchst gerade ums Überleben zu kämpfen. Ich bin mit dem einen Arm auf eine Felsklippe geknallt, aber richtig drauf. So, bin aus dem Wasser gekommen, das Blut lief runter. Es lief und lief, es hat keinen interessiert. Ich habe das dem Ausbilder angezeigt. Alemannia, wit, wit, alle, alle, alle. So. Dann ging es zur zweiten Ausbildungsstation, Überwinden einer Gewässernishindernisbahn, Unter- und Überwasser. So. Du musstest dann Hindernisse überwinden. Zum Beispiel war das eine Hindernis, es waren 3 Schlauchboote und unter dem einen Schlauchboot befand sich eine Luftröhre. Dort musstest du reintauchen und Luft holen. So, nun ging es da schon los. Ich war 5. oder 6. Mann. Ich bin dort reingetaucht. Und auf einmal merkst du, die Luft ist total verbraucht und du hängst nur noch drin und zitterst und hast Krämpfe, weil das Wasser, das raubte jede Körperwärme, es raubte jede Kraft. Du fängst an, Panik zu schieben, du willst noch raus. Aber dich hört keiner. Ich habe gegen den Schlauchboden geklopft, wie verrückt, es hört keiner. Und dann fängst du dich irgendwann wieder nach diesen Attacken, nach dieser Angst und machst weiter. So, dann hatte ich die Gewässerhindernisbahn durchquert mit all ihren Hindernissen und dann zum Zurückschwimmen zum Strand habe ich gemerkt, ho, jetzt kommt der Körper und sagt, jetzt ist Schluss. Ich stelle mal deine ganzen Schwimmbewegungen ein und du bist dagegen machtlos. Und dann geht es los.
Das heißt, du hast verkrampft.
Nicht mal mehr verkrampft.
Ach so.
Du schwimmst und auf einmal merkst du beim Schwimmen, die Arme fallen nach unten, die Beine fallen nach unten und dann geht es los. Wasser hier rein, Wasser zu den Augen, Wasser zu den Ohren, Wasser zur Lunge rein. Und dann kannst du, das Einzige, was du nur noch bewegen kannst, ist dein Kopf. Und dann merkst du, wie du kämpfst. Du willst leben, du willst nur noch leben. Und da habe ich nur noch gespürt, wie mein bester Kamerad, mein allerbester Freund, angeschwommen kam und hat mich aus dem Wasser rausgezogen. Nun liegst du da, du kannst dich nicht mehr bewegen, gar nichts mehr. Und dann hörst du aus weiter Ferne einen französischen Ausbilder, der 14 Tage vorher zugegeben, beziehungsweise 14 Tage vorher durchblicken lassen kann, dass er kein einziges Wort Deutsch kann. Er konnte fließend Deutsch. Wo ist deine Waffe, Alemannia? Ich habe mich gefragt, wer hat hier mehr Wert? Die Waffe, die ich im Wasser verloren habe, oder mein Leben? Man hat sich definitiv absolut um mich nicht gekümmert. Es kamen dann irgendwann mal ein paar andere Kameraden noch hinzu. Die haben mich dann geschnappt, in den Schuppen gebracht, soweit ich mich noch erinnern kann. Da war eine Dusche drin, da hat man mich unter eine Dusche gesetzt und hat versucht, mich aufzuwärmen, natürlich mit kaltem Wasser, kontraproduktiv. Und dann hat man mich irgendwann wieder gegen Nachmittag dem Lehrgang zugeführt. Ab dem Punkt sage ich als Ausbilder, Cut, der Mann muss zum Sanitäter, abgelöst. Es geht nicht weiter. Der schwächt, erstens schwächt er die Truppe, weil er ist in dem Moment verwundet, er ist kaputt. Mhm. Der muss geheilt werden. Ja, er braucht medizinische Betreuung. Hat nicht stattgefunden. Bei dieser Gewässerausbildung ging es mir nicht alleine so. Aus anderen Regimentern habe ich gesehen, dass permanent Soldaten dort bei dieser Gewässerhindernisbahn ausgefallen sind. Auch zusammengeklappt, genauso so wie ich. Tja, und gegen Nachmittag ging dann die Gewässerausbildung weiter. Wie ich dann schon beschrieben hatte, haben dann diverse kleine Spielchen stattgefunden zur Aufheiterung, damit es den Ausbildern nicht so langweilig wird. Schlauchbootschultern, und zu dem Zeitpunkt in Collioure unten war die Hafenstadt gut mit Touristen besucht. Die Cafés waren alle voll. Du gehst dann, der Lehrgangsleiter, ein französischer Offizier, geht vorne weg, gibt die Marschrichtung vor. Du natürlich, drei Mann links, drei Mann rechts von so einem Schlauchboot. Du schulterst das und dann gehst du durch die Cafés durch und merkst dabei, du kommst an die Tische ran, bei den Touristen klatscht die Torte, der Kaffee, auf den ihre Blusen drauf. Ich kann mich noch erinnern an eine ältere Frau, die hatte eine weiße Bluse angehabt. Ich bin an den Tisch rangekommen, die ganze Kaffeekanne ist auf ihrer Bluse gelandet. Das hat keinen interessiert. Ja. Und dann, weil du hattest noch nicht genügend Erfahrung mit dem warmen Mittelmeer gesammelt, wurdest du nochmal wie Vieh dort reingetrieben, damit du wieder nass bist, damit du merkst, das Wasser ist kalt. Tja. Und dann, bei der sogenannten weiteren Gewässerausbildung, kann ich mich nur noch erinnern, ich saß auf dem Schlauchboot, auf der Wulst und habe meinen Kameraden im anderen Schlauchboot gesehen, meinen besten Freund. Und dann habe ich gemerkt, jetzt stimmt irgendwas nicht. Ich konnte ihm nur noch den Daumen nach unten zeigen und dann war Feierabend. Und dann bin ich irgendwann, nachdem ich das Zeitgefühl nicht mehr hatte, in einem französischen Krankenhaus aufgewacht. So, konnte meine Hände nicht mehr bewegen, habe mir unentwegt eingenässt. Nun lag ich da. Hat sich keiner um dich gekümmert.
Vielleicht als kleine Zusammenfassung, also dieser Lehrgang, was eigentlich ein Lehrgang sein sollte, haben verschiedene Leute dann teilgenommen, auch aus der deutschen Bundeswehr, auch aus der französischen. Ne?
Ganz genau.
Dort sind Übungen passiert, die eigentlich nicht mehr als Übungen, sondern teilweise härter als Kampfeinsätze fast beschrieben werden müssen oder härteste Belastungsproben. Für eure Gesundheit wurde nicht gesorgt, ihr wurdet quasi bis an den Rand sowohl der körperlichen Machbarkeit als auch der psychischen Machbarkeit getrieben.
So ist das.
Ohne Rücksicht und Verantwortung auf die, wie du schon sagst, du kennst es aus der Ausbilderposition, auf die Verantwortung, die man als Ausbilder hat.
Ja.
Und natürlich, du hast es vorhin auch schon beschrieben, kann sowas auch Folgen haben. Du hast eine posttraumatische Belastungsstörung, ist der medizinische Begriff, der das ein bisschen beschönt. Das bedeutet natürlich, dass man diese Szenerie oder diese, du hast ja auch beschrieben, mit dem Todes, mit der Todesnähe, mit dem Gefühl, mit dem Kämpfen des Überlebens, mit dem Runterreduzieren auf die Lebensfunktion eines Tiers nur noch.
Ja.
Und dass man dieses immer wieder auch durchlebt, oder? Das ist
ganz genau
so richtig die. Darauf gehen wir vielleicht noch später ein, was das für dein normales Leben bedeutet. Ich möchte dich aber erstmal fragen, die Verpflichtung, die du als Soldat dem Ausbilder und deinem Vorgesetzten gegenüberbringst, die ist ja natürlich auch beidseitig. Ne? Normalerweise muss auch die Verpflichtung für dich gelten, sonst wäre es ja ein bestimmtes Herrschergefälle, sonst ist man ein Sklave und nicht ein Soldat, oder? Vielleicht kannst du darauf mal eingehen. Ist das in diesem Falle, ich meine, ich ahne, wohin deine Antwort geht, aber ist das in diesem Falle gegeben gewesen oder wie Wie sehr ist das verletzt worden?
Ich dir schon vorhin gesagt hatte, oder wie du gesagt hast, wenn ich eine Leistung erbringe, bekommt man dafür eine Gegenleistung. Das heißt, der oberste Dienstherr hat die Pflicht zur Fürsorge. So, und es kann absolut nicht sein, dass er seine Soldaten, wenn ein Zwischenfall passiert, dass sie eine gesundheitliche Schädigung erleiden, entsorgt. Als Material, als Abfall. So fühle ich mich, so fühlen sich andere Soldaten. Ja. Die Dunkelziffer der posttraumatischen Belastungsstörung liegt weit bei über 1000, 2000. Und dann kommen noch die speziellen Kameraden dazu, die es sich nicht trauen zu melden und zu sagen, hey, Doc, ich habe was. Das sind tickende Zeitbomben in meinen Augen. Ja. Wenn ich meine Untergebenen in das Ausland schicke oder auf diverse Lehrgänge und ich erteile diesen Befehle, dann führen die diese auch aus. Aber ich als oberster Dienstherr bin dafür verantwortlich, wenn ich meine Befehle erteile, habe ich auch dafür Konsequenzen zu tragen. Aber hier heißen die Konsequenzen, ich habe euch zwar dahin geschickt, aber seht mal zu, wie ihr klarkommt. Das ist nicht mein Problem. Auch von euch gibt es ja genug Menschenmaterial. Na Mensch, wenn er nicht mehr funktioniert, dann holen wir halt nach. Repertoire ist genug da. Das Kontingent ist unerschöpflich.
Aber die Pflicht, die von euch erwartet wird, selbst wenn ihr euch nur dahin schickt, ist ja trotzdem, dass ihr dort gehorsam seid und den
Befehlen
der dortigen Ausbilder
gefolgt. Ganz genau. Ne? Ich habe einen Befehl befolgt. Ich habe nicht Befehlsverweigerung begangen. Ich habe diesen Befehl nach bestem Wissen und Gewissen und nach Treue ausgeführt. Was mir im Endeffekt danach geblüht hat, durfte ich jetzt seit 2009 bis heute an mir erdulden und erleiden. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Absolut keine Fürsorgepflicht. Der Dienstherr lässt einen im Stich. Das interessiert ihn nicht. Du wirst dann in die zivile Welt, in die sogenannten Behörden und Ämter weitergegeben. Niemand ist für dich zuständig. Möchte auch niemand. Alle unterzeichnen nur im Auftrag. Keiner übernimmt Verantwortung für sein Tun und Handeln. Du wirst als Soldat nur durchgereicht. Und ich habe feststellen dürfen, was du erzählst, es wird nur belächelt. Es glaubt dir keiner.
Bevor wir auf diesen Teil kommen, möchte ich vielleicht noch mal kurz auf den speziellen Lehrgang eingehen. Und zwar, ich mache das gerne, weil es Leuten häufig schwierig oder schwer fällt, außerhalb dessen zu denken, was Autoritäten vorgeben.
Ja.
Ne, mal diese Fantasie zu haben, zu sagen, ich hinterfrage mal das, was da passiert ist. Und das hast du ja genau gemacht.
Das habe ich
hinterfrage
gemacht.
Mal, ob das so richtig war. Ich hinterfrage mal, ob man das nur so machen konnte. Ja. Und du bist ja selber Ausbilder gewesen. Innerhalb dieses Lehrgangs, der, sag mal, auch zu deinen Schäden geführt hat, wie hättest du als Ausbilder dort gehandelt?
Ich gebe mal ein klassisches Beispiel vor bei dem Überwinden einer Hindernisbahn, die dort auch stattgefunden hat. Die Hindernisbahnen in Frankreich sind etwas anders strukturiert vom Aufbau her als in Deutschland. Die Hindernisbahnen in Frankreich sind 2-2,5 Kilometer dort lang gewesen mit der überwiegenden Anzahl von Seilparcours. So, nun kamen wir an ein Hindernis, da war ein kleiner Teich. Auf dem Teich befand sich ungefähr eine 1 cm dicke Eisschicht. Über diesen Teich war ein Stahlträger mit jeweils an den beiden Enden Stahlseil befestigt. Dieser, wenn man dort drauf getreten ist, wurde in Schwingung versetzt. Nun musste man mit seinem Trupp dort drüber. Nun kann man sich vorstellen, nach diversen Nachtübungen, Nahrungs- und Schlafentzug, wie der menschliche Körper reagiert. So, was ist passiert? Ein paar Mann sind dort reingefallen. So, nun muss ich sagen, als Ausbilder, der französische Ausbilder stand daneben, hat dieses gesehen. Cut. Sinn und Zweck meiner Ausbildung, meines Lehrabschnittes ist hier Überwinden von Hindernissen im Gruppenrahmen, Pflicht zur Gesunderhaltung der Kameraden. Das heißt, man hätte den Mann aus dem Wasser rausziehen müssen, sofort die nassen Klamotten aus, den Mann wärmen, trocken reiben und trockene Klamotten und trockenes Schuhwerk wieder zuführen und gegebenenfalls ihnen ärztliche Hilfe zukommen lassen, um den Mann zum Lehrgangsziel hinzuführen. Das hat man nicht getan. Der Mann ist die ganze Nacht, oder beziehungsweise die anderen Kameraden sind mit nassen Klamotten bei minus 10, minus 15 Grad durchmarschiert. Das hat nicht interessiert. Hätte ich das als Angehöriger Ausbilder der Bundeswehr gemacht in Deutschland, hätte ich danach juristische Probleme bekommen. Dann hätte die Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt, definitiv. weil dann wäre es vorsätzliche Körperverletzung gewesen. Mhm. Weil ich hätte jederzeit als Ausbilder einschreiten müssen und sagen, Moment, wir befinden uns hier auf einem Lehrgang und nicht im Einsatzgebiet. Das hat dort nicht stattgefunden.
Was hätte man noch anders machen können und sollen, wenn man seine Pflichten als Ausbilder wahrgenommen
hätte? Als erstes würde ich mal sagen, herrschen dort zweierlei Philosophien vor. Einmal die Ausbildungsphilosophie eines deutschen Ausbilders und einmal die Philosophie eines französischen Ausbilders. Ihre Philosophie habe ich kennengelernt. Ja? An oberster Stelle steht die Kameradschaft und die Pflicht zur Gesunderhaltung des Kameraden. Sonst schaffe ich meinen Auftrag nicht. Ja? Ich muss dafür sorgen, dass alle 28 Lehrgangsteilnehmer in einem Regiment durchkommen. Und ich muss agieren. Ich muss immer noch während der Ausbildung als Ausbilder Mensch sein. Das hat dann nicht stattgefunden. Ich habe keinen Mensch als Ausbilder gesehen. Mhm. Ich habe nur mitbekommen, wann Schichtwechsel gewesen ist, nach 8 Stunden. Das ist für mich keine Ausbildung. Das ist verheizen, kaputt machen. Und das war mir nach 14 Tagen bewusst, was hier abläuft. Hier war nicht das Lehrgangsziel, Wissen zu vermitteln und zu lehren, sondern kaputt machen. Und dann am Ende nach 4 Wochen eine Auszeichnung bzw. ein Abzeichen zu bekommen mit einem französischen Adler, der ein Schwert in den Klauen trägt, es ist eine Schande. Es ist eine absolute Schande. Nein.
Nun hatte ich ja, das ist gerade schon gesagt, eben kaputt machen. Mhm. Das hat ihn nicht nur dich getroffen, sondern auch andere. Aber vielleicht an deiner persönlichen Geschichte auch. Du hast ja danach, das hast du ja auch schon geschrieben, mit den deutschen Behörden ein weiteres, die Qual eigentlich noch verlängert. Dadurch, dass du eben dort keinen Anklang gefunden hast, kein Verständnis gefunden hast und auch nicht die Versorgung gefunden hast, die dir eigentlich zusteht. Vielleicht kannst du diesen Werdegang mal kurz umreißen.
Ich wurde, wie gesagt, am 31.08.2009 mit posttraumatischer Belastungsstörung, kaputten Nerv und Schilddrüsenschädigung entlassen. Für mich war es kein Entlassen, es war Entsorgen. Nach 8-jähriger Dienstzeit.
Also du hattest quasi diese Krankheiten oder diese Schädigungen und wurdest da eine Weile behandelt, aber nicht fertig
behandelt? Behandelt nicht.
Nicht mehr behandelt.
Es gab keine Behandlung, es gab nur Diagnostizierungen.
Ah, okay.
Das klassische Beispiel war, ich habe dann laut Soldatenversorgungsgesetz den Anspruch gehabt, nach Entlassen meiner Dienstzeit ab 1. September 2009 bis 30.11.2009 weiter unentgeltlich truppenärztlich behandelt zu werden. Was hat man gemacht? Man hat mich quer durch die wunderbare BRD GmbH geschickt, zu Bundeswehrärzten. Dann bin ich zum Beispiel in das Bundeswehrkrankenhaus Berlin gekommen, Abteilung Neurologie, Psychiatrie. Dann hat ein Arzt mich untersucht, hat festgestellt, dass der Nerv tatsächlich kaputt ist, dass ich nicht simuliere. Dann habe ich gefragt, sehr geehrter Herr Oberstabsarzt, warum hilft mir keiner? Dann hat er zu mir gesagt, Herr Klaus, Sie müssen sich mal ein was merken. Der oberste Dienstherr, dem liegt gar nicht das Interesse daran, Ihnen zu helfen, Ihnen zu heilen. Es geht ja nur um finanzielle Kosten, die Sie verursachen. Ihnen soll doch gar nicht geholfen werden. Das waren seine Worte.
Hat er das tatsächlich so gesagt?
Das hat er tatsächlich so zu mir gesagt. Als Zeuge habe ich noch meine Mutter dabei gehabt, die ist fast vom Glauben abgefallen. Ja, er konnte das sich herausnehmen, weil er hat noch eine zivile Praxis gehabt, dem war es egal. Mhm. Ja, so. Ich bin des Öfteren dann immer wieder zu meinem Ansprechpartner in Weißenfels gegangen, zu dem Oberfeldarzt und habe gesagt, bitte helfen Sie mir, ich habe Schmerzen, ich habe hier einen Anspruch. Laut Soldatenversorgungsgesetz, helfen Sie mir. Das ist eine Sache zwischen dem Versorgungsamt und der behandelnden Krankenkasse. Wir sind für Sie nicht zuständig. Da habe ich gesagt, Moment, aber Sie haben mir doch ein Schreiben ausgestellt. Gehen Sie bitte zu Ihrer zivilen Ärztin. Das ging 3 Monate so lang. Das Spiel, ich wurde nur hingehalten.
Und bist du zu zivilen Ärzten gegangen? Oder?
Musste ich. Ja. Ich musste mir eine zivile Ärztin suchen. Und ich hatte auch eine gefunden. Die hat mir geholfen. Die war echt gut. Leider ist sie in Pension gegangen 2013. Die Frau hat in der Scheiße gebohrt. Und die hat, umso tiefer die gekommen ist, umso mehr hat die nach oben geholt. Sie hat Korrespondenz geführt mit den sogenannten behandelnden Ärzten, die mich angeblich behandelt haben. Sie hat gebeten, bitte schicken Sie mir Diagnosen, Befunde etc. pp. Zu. Die Frau wurde nur hingehalten. Entweder wurden belanglose Dokumente geschickt, wo gar nicht ersichtlich war, wie der aktuelle Behandlungsstand die Diagnostizierung ist, oder man hat überhaupt nicht darauf geantwortet.
Mhm. Na? Bloß, dass man sich das mal vorstellen kann. Also du wurdest quasi dann entlassen, weil du nicht mehr verwendet werden konntest als,
ganz
als
genau.
Soldat. Wurdest dann nicht behandelt, sondern wurdest zu zivilen Ärzten geschickt,
ganz
also
genau.
von Bundeswehrärzten. Du hattest auch geschrieben, das Geld kam dann auch nicht rechtzeitig dafür. Zum Beispiel, du hast teilweise am oder unter dem Existenzminimum gelebt. Das heißt, die Behörden haben sich nicht um dich gekümmert. Ne, kann man das so beschreiben?
Du bekommst in dem Fall, wenn du arbeitsunfähig entlassen wirst und du stellst einen Antrag bei dem jeweiligen Versorgungsamt, Versorgungskrankengeld für 78 Wochen, bis ein Gutachter feststellt, dass das, was du hast, in einen Dauerzustand übergeht. Und du bekommst in diesen 78 Wochen und auch darüber hinaus unentgeltliche ärztliche zivile Behandlung. Dafür kommt dann das jeweilige Bundesland auf für die, dessen Kosten. Du wirst der AOK Plus, Sachsen-Thüringen und in Berlin, in Brandenburg ist es die AOK Nordost zugeteilt. Nun sollen diese Unternehmen dich nach dem Bundes- und Soldatenversorgungsgesetz betreuen und behandeln. Das findet nur auf dem Papier statt. In Wirklichkeit, man schafft es bis heute nicht, mir gültige Bundesbehandlungsscheine auszustellen, wo ich meine medizinische Behandlung und die, ich habe das schon mal abgeschrieben, Genesung in Anspruch nehmen darf, kann. Man macht es einfach nicht. Nun schreibst du diese zuständigen Behörden an, du schreibst das Versorgungsamt Brandenburg an, die damalige Präsidentin habe ich angeschrieben. Ich habe jetzt vor kurzem das, weil es gab ein Zuständigkeitsänderungsgesetz, dass die Verantwortung der Versorgungsämter wieder auf den Bund übertragen wird, das Bundesamt für Personalmanagement Düsseldorf angeschrieben. Man zeigt an, dass man für einen zuständig ist, aber man zeigt auch wieder an, dass man nicht für einen zuständig ist. Heißt, der Verantwortungsbereich, die Kompetenz wird immer zum nächsten Schreibtisch geschoben. Niemand übernimmt für sein Tun und Handeln Verantwortung. Niemand hilft dir, obwohl es dir laut Soldatenversorgungsgesetz zusteht. So. Nun war es gewesen. Folgendes. Irgendwann sind deine Übergangsgebührnisse zu Ende. Die 78 Wochen sind erreicht. Dann durfte ich in den letzten 6 Jahren 9 medizinische Gutachten über mich ergehen lassen.
Die von wem beauftragt wurden?
Bundeswehr, Versorgungsamt. Ja. Natürlich von der Bundeswehr wurde festgestellt, der Mann hat eine Wehrdienstbeschädigung, aber wir sind für dich nicht zuständig. Das Versorgungsamt hat festgestellt, hey Moment, posttraumatische Belastungsstörung, Borreliose, Schilddrüse kaputt, der Nerv im linken Arm kaputt. Das sah 9 Gutachten aus. Aber 9 Gutachten reichen nicht aus. Wir müssen den Mann weiter traktieren, bis er irgendwann kaputt geht. So. Ich habe das alles über mich ergehen lassen. Du wirst nicht als Mensch begutachtet, sondern als Gegenstand. Zum Beispiel im letzten Gutachten der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg hat zum Schluss der Gutachter zu mir gesagt, beziehungsweise ich habe ihn gefragt, eine Frage an Sie. Mit wem wurde denn das Gutachten hier gerade geführt? Mit dem Mensch Marcel oder mit der juristischen Person Marcel Klaus? Guckt er mich an und sagt, natürlich mit der juristischen Person. Aha, heißt quasi, ich als Mensch hätte gar nicht anwesend sein brauchen. Das stimmt. Hat er zu mir wortwörtlich gesagt, merk dir mal eins, mein Junge, um dich geht es ja nicht. Es geht einzig und allein, so seine Worte, wer diesen ganzen Scheißdreck hier bezahlen muss. Darum geht es. Du verursachst Kosten. Und irgendjemand muss dafür aufkommen. Du interessierst ja niemanden. Dann bin ich gegangen.
Krass, ja. Ich möchte mal hier das hier mit reinbringen. Und zwar, du hast dich ja sogar dann im Endeffekt, weil du nirgendwo Anklang gefunden hast, weil niemand dir richtig zugehört hat, an das Bundespräsidialamt gewandt und Herrn Gauck angeschrieben.
Ja.
Und hast von seinem Vertreter Dirk Röder eine Antwort bekommen.
Ja.
Und ich will mal diese zwei Absätze hier nochmal vorlesen, die am Ende des Briefs stehen. Auf deinen ersten Brief, du hast ja nochmal geschrieben.
Jawohl.
Und du hattest auch deine Urkunde, deine Entlassungsurkunde mitgeschickt,
jawohl,
weil du sie nicht mehr haben wolltest. Und es ist sehr ironisch, das hier zu lesen. Erstmal schreibt er: Für Ihre Ausführungen zur Versorgung von ehemaligen Soldaten nach einem Unfall, die in geeigneter Weise in die weitere Arbeit des Bundespräsidenten einfließen werden, möchte ich mich in seinem Namen bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und für die Zukunft alles Gute. Die Originalurkunde des Bundesministers der Verteidigung vom 16. Juni 2009 als eines Ihrer wichtigen persönlichen Dokumente zum Nachweis über die Dienstzeit bei der Bundeswehr füge ich Ihnen in der Anlage zu Ihrer guten eigenen Verwahrung wieder bei. Da fühlt man sich da auch ein bisschen verarscht, oder?
Verarscht ist noch gut ausgedrückt. Die Entlassungsurkunde hat man mir zum Beispiel Anfang Oktober 2009 per Post zugestellt, wo ich dann eindeutig gemerkt hatte, das hat ein Herr Gauck, ein ehemaliger Pfarrer, für mich übrig. Das ist erschütternd, wie mit sogenannten Bürgern in Uniform umgegangen wurde und auch weiterhin wird, wenn man die aktuelle politische Lage betrachtet. Mhm. Ja. Man hat für seine Untergebenen nicht den Funken Respekt übrig. Man betrachtet sie nur, aus meiner Sicht, als menschenwilliges, als fügiges Material, um seinen Willen, seinen geostrategischen Willen in der Welt umzusetzen, koste es, was es wolle. Ja. Die Leistungen der einzelnen Soldaten, die speziell im Ausland gewesen sind und entweder ums Leben gekommen sind oder davon traumatische Störungen erlitten haben, muss ich ganz ehrlich sagen, die werden nicht respektiert, akzeptiert. Und diese Herren dort sind auch gar nicht interessiert daran, den Leuten ein normales Leben nach der Bundeswehr zu geben, sie zu unterstützen. Denen ist es gar nicht daran gelegen. Die wollen das einfach nicht. Weil hier spielt nicht der Mensch eine Rolle, sondern der Kostenfaktor. Und das finde ich traurig. Mhm. Und das kommt von einem evangelischen Pfarrer. Das ist noch umso beschämender.
Vielleicht auch noch mal als Parallele zwischen der Bundeswehr und der zivilen Gesellschaft. Und zwar haben wir jetzt gerade auch gesehen, wie die Bundeswehr bzw. auch die Verantwortlichen mit den Bundeswehrangehörigen umgehen. Und man kann auch in gewisser Weise auch diese Parallele in der Gesellschaft ziehen. Mhm. Und man hat einen Bürger, die einerseits immer noch ihrer Pflicht nachgehen, immer noch den Behörden zum Beispiel ihre Verantwortlichkeiten nachkommen und ihre Pflichten erfüllen. Und auf der anderen Seite aber auch eine Regierung, die Gesetze bricht regelmäßig, jetzt in letzter Zeit, und die auch dem mittlerweile nicht mal mehr dem Willen auf der sowohl auf der Straße, aber auch in Wahlen kundgetan wird, folgt. Wie oder siehst du auch diese Parallele zwischen dieser also respektlosen Behandlung von Soldaten und auch von Bürgern? Siehst du da eine Parallele?
Ich sehe eine Parallele.
In der aktuellen politischen Situation auch.
Und zwar, wie das Andreas Klaus gesagt hat, Wahlen ändern nichts, sonst werden sie verboten. Jeder einzelne Bürger sollte aufhören, dieses Tellerranddenken zu haben und mal gewisse Dinge in Frage zu stellen. Und auch von Leuten, die die Wahrheit aufzeigen wollen, auch mal deren Argumente zu akzeptieren und nicht sie sofort in eine nationalsozialistische Ecke zu rücken. Bloß weil der Mann eine andere Meinung hat oder die Frau ist er oder sie ein Nationalsozialist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Man sollte ja eindeutig und klar aus geschichtlicher Perspektive differenzieren. Ja? So, das nächste. Man sollte sich tatsächlich fragen, diese sogenannte Regierung, in wessen Auftrage sie handelt. Handelt sie im Auftrage des Volkes, weil sie ist ja die Volksvertretung eigentlich auf höchster Ebene, oder handelt sie im Interesse der Hochfinanz? Und nun leider mussten wir feststellen, und ich erinnere an den Herrn Schäubes Worte, seit 8. Mai 1945 sind wir nicht mehr souverän, wissen wir, in wessen Auftrage sie handelt, Auftrage der Hochfinanz. Wir sehen aktuell, so mein Empfinden, dass das, was momentan stattfindet, ein gewisses Programm in sich trägt. Das heißt, es ist gewollt. Das findet nicht durch Zufall statt. Zufälle gibt es nicht, gerade nicht dort in der Politik, wo Hochfinanz und Politik eng miteinander verstrickt sind. Die gibt es nicht. Man will gezielt Bevölkerungsaustausch betreiben, mit dem Hintergrund, dass irgendwann, so mein Empfinden, der Deutsche für sich in seinem Gedankengut, in seiner Kultur nicht mehr existiert. Man provoziert, sei es jetzt bei Pegida oder in Leipzig oder in Erfurt oder bei den Montagsmahnwachen in Berlin, man provoziert gezielt Konfrontation durch diese sogenannte Regierung. Man verbietet die Demokratie, wenn sich ein Herr Lutz Bachmann hinstellt und diverse Äußerungen trifft. er tut seiner Meinung kund. Dass dem einen oder anderen das nicht schmeckt, dann ist das halt so, das ist seine Meinung. Ja. Aber man versucht zu provozieren und man hofft auf den einen Moment, dass das Ganze eskaliert. Mit dem Endergebnis, dass ich dann irgendwann die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen kann und gezielt gegen das Volk vorgehen kann. Und dann haben wir das, die USA hat uns ja die schöne Blaupause dazu geliefert, ich die Demokratie weiter einschränken kann, die Überwachungsgesetze verschärfen kann und das sogenannte Versammlungsgebot, Demonstrationsrecht, komplett streiche. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Darauf wollen die hinaus. Und das ist so gut aufgezogen, das ist professionell, was dort läuft.
Sagen wir ein Stück weit, hast du auch schon ein paar Spekulationen, was so die Gründe und Hintergründe sind, genannt. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Gedanken hinaus. Wir haben normalerweise eine Bevölkerung und eine Regierung. Ne? Und es gibt so eine gegenseitige Verpflichtung. Die Bevölkerung richtet sich nur nach dem, was die Regierung zum Beispiel für Gesetze erlässt und bleibt friedlich und so weiter. Und normalerweise, wenn wir jetzt mal annehmen, vom Grundsatz her, hat die Regierung ja auch Verpflichtungen. Kommt die jetzige Regierung diesen Verpflichtungen nach?
Definitiv nicht, nein. Klares, eindeutiges Nein. Ich durfte in meinem Fall, und das stelle ich auch, und ich, wie soll ich sagen, diese Regierung ist die Blaupause dafür, die Gesetze sind nur für den Pöbel gemacht, für das dumme Volk. Nur das Volk hat sich an die Gesetze zu halten, diese Regierung nicht. Die kann machen, was sie will. Die haben Freifahrtsschein. Es wird Gesetzesbeugung, Gesetzesbruch begangen nach allen Regeln der Kunst. Für was habe ich ein Grundgesetz, wenn ich mich daran nicht halte? Außerdem, das Grundgesetz haben ja die Alliierten gemacht. Ja. Warum kann ich das Recht des Volkes mit Füßen treten? Dem passiert einfach nichts. Frau Merkel hat doch gesagt nach den Wahlen, das deutsche Volk hat keinen Anspruch auf die Versprechen, die ich ihm gegeben habe.
Nach der Wahl, was nach der Wahl gesagt wird, das muss nach der Wahl nicht.
So ist das. Und da sollte doch jeder, der immer noch diese wunderbaren zwangsfinanzierten Medien anpreist und sagt, informativ, schön, ich freue mich auf die Tagesschau, sollte anfangen zu denken. Wie ich dir dann schon gesagt habe, die Bevölkerung kann sich da nicht hinstellen und sagen, hey, von dem haben wir alle nichts gewusst. Die haben uns alle darauf hingewiesen, was sie vorhaben. Die haben uns den Weg vorgegeben, wo es hinführt, zur totalen Überwachung. Und das Volk hat sich im Hamsterrad zu drehen, um den Profit, den Gewinn für die Hochfinanz zu erwirtschaften. Das ist Sinn und Zweck der Sache.
Vielleicht kannst du auch mal ein paar Gedanken als positiven Abschluss dieses Gesprächs auch noch mal bringen, weil du hast dich ja auch selber, sag mal, damit beschäftigt. Was kann man vielleicht als Bürger, was kann man als Soldat, was kann man vielleicht als Beamter tun? Was würdest du deinen ehemaligen Kameraden, deinen Mitbürgern, den Beamten, die du kennst, vielleicht raten?
Ich hatte mich in der Vergangenheit auch schon mit höheren Beamten der Polizei unterhalten, weil ich mit denen ganz gut befreundet bin. Die sind auf dem genauso selben Stand wie ich. Die können alles bezeugen und die haben das auch live erlebt, was in Asylantenheimen abgeht. Ich kann nur raten, dieser Bevölkerung und den jetzt noch aktiven Soldaten oder Polizisten anfangen, die Geschichte zu lesen. Und diese Geschichte beginnt vor 1914. Und dann sollte ich die Geschichte lesen bis 1990 und wenn ich das dann begriffen habe, was da steht, um was es tatsächlich geht, soll ich anfangen nachzudenken und anfangen zu sagen, was mit uns momentan geschieht, hat nichts mit Demokratie zu tun, hat nichts mit Umsetzung des Willens des Volkes zu tun. Es wird eindeutig gegen das Volk agiert. Das sollte ich in Frage stellen und dann sagen, diese Regierung gibt nach außen hin vor, Vertreter des Volkes zu sein. Es gibt auch einen evangelischen Pfarrer, Herr Gauck, vor. Er vertritt aus meiner Sicht nicht mehr die Interessen Gottes oder sonst jemanden. Macht er nicht. Man sollte sich dagegen zur Wehr setzen. Wie das die Griechen damals genauso gemacht haben in der Antike. Die haben ihre Demokratie verteidigt. Und das sollte das deutsche Volk auch machen. Das deutsche Volk sollte nicht davor zurückschrecken, zu sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich bin stolz, dass ich eine deutsche Kultur habe. Ich möchte meine Kultur, mein Herkunftsland, nicht mit Füßen treten, sondern ich möchte stolz darauf sein, wie ein Franzose das macht, wie ein Spanier, ein Portugiese, ein Brite das macht. Ja? Und ich sollte mich nicht in die Ecke drängen lassen von diesen sogenannten Verschwörungstheoretikern, die da sagen, alles, was ihr erzählt, ist Verschwörungstheorie, es stimmt nicht. Das sind natürlich diejenigen, die alles umdrehen im Munde. Ich sollte nicht zu mir sagen lassen, wenn ich sage, ich bin stolz auf meine Heimat, ich bin stolz auf meine Kultur. So, jetzt bist du Nationalsozialist. Was hat das damit zu tun? Da könnte ich zum Franzosen genauso gehen und sagen, hey, du bist Nationalsozialist, du bist stolz auf dein Herkunftsland, du bist stolz auf deinen französischen Wein, du bist stolz auf dein Käse, auf dein Baguette. Was hat das mit Nationalsozialismus zu tun? Mit solchen Argumenten bitte nicht totschlagen lassen und diesen sogenannten medischen, ja, wie soll ich sagen, kritischen Medien mit Argumenten entgegentreten, aber auch wirklich felsenfesten Argumenten und einfach mal das Geschichtsbuch mitbringen und die wahren Personen aufzeigen und dann damit konfrontieren und sagen, so, lesen Sie bitte, ich möchte von Ihnen Ihr Statement. Sagen Sie mir bitte was. Das Volk soll sich dagegen wehren. Ja, aber es reicht natürlich nicht, sage ich ganz ehrlich, es reichen keine 50.000, es reichen keine 100.000, da müssen Millionen auf die Straße gehen. Und ich sollte von meinem Feind lernen. Der Feind tritt mir gegenüber geschlossen auf, die Hochfinanz. Die haben alle ihre Leute in gewissen Positionen positioniert und die sind sich einig, wie sie gegen das Volk agieren. Da tanzt niemand aus der Reihe. Bloß dieses Volk, was auf die Straße in Leipzig, Erfurt oder sei es in Dresden geht, ist sich zum Teil nicht einig. Und das wird durch den Feind ausgenutzt, durch die Hochfinanz. Das wird dann ganz schnell zerschlagen. Siehe AfD. Das ist traurig, was dort läuft. Das darf nicht sein. Eine Partei, die sich schimpft, Alternative fürs Volk, zerfleischt sich gegenseitig. Das ist nicht gut. Und das gibt immer wieder Nährboden für den Gegner. Ich darf dem Gegner keinen Nährboden geben, ich muss den Nährboden entziehen. Ich muss zeigen als Volk, ich möchte eine Regierung haben, die erstens aus dem Volk besteht und nicht aus Vertretern des Volkes, weil wir haben gesehen, wo Vertreter des Volkes denn hinkommen, sondern das Volk ist die Regierung. Und wir setzen nur unser Willen, den Willen des Volkes um. Punkt. Und das ist hier nicht mehr gegeben.
An den Taten eines Anführers kann man ihn messen und gerade auch, wie er mit seinen Besten und mit seinen Treuesten umgeht. Die Bundeswehr und Bundeswehrangehörigen gehören dazu. Und auch die Bevölkerung stellt gerade die Frage, ob diese Regierung tatsächlich noch die Interessen ihrer Bürger vertritt. Marcel Claus, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Das war Nuviso Talk. Mein Name ist Dan Grell und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.